So, jetzt muss ich euch erstmal anschauen. Hallo! Ganz schön viele sind da. Yay! Ich freue mich total, dass ihr gekommen seid und dass ich kommen durfte. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich war ja 2019 schon mal hier und habe mich verliebt in euch. Es ist einfach eine tolle Gemeinde und es ist so echt für mich ein Stück Heimat, ja, wirklich, wirklich. Obwohl ich ganz viele gar nicht kenne, aber ich kenne euch irgendwie. Und es ist so schön, hier zu sein. Und ich freue mich riesig. Und also dieses Special heißt ja Erfüllt und so heißt auch mein Buch. Deswegen wird es das ganze Wochenende auch um die Inhalte des Buches gehen. Und ich habe euch heute ein ganz cooles Kapitel mitgebracht. Vom Esel und der Karotte. Das ist jetzt kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte von dir und von mir. Und ich will euch mal kurz erzählen von meiner Oma. Ich habe heute schon in der Lebensartschule geredet und habe schon ein bisschen erzählt von meiner Oma. Und meine Oma, die stelle ich euch alle vor, wenn wir im Himmel sind, weil da ist sie schon. Und erwartet, bis alles dann sich zuspitzt für die Hochzeit des Lammes. Und sie ist der Grund, glaube ich, dass ich heute hier stehe, ganz ehrlich. Also ohne meine Oma würde ich guten Start bekommen in mein Leben mit Jesus. Sie hat mich beten gelehrt, sie hat mich wirklich mit Jesus in Kontakt gebracht. Und sie war eine ganz tolle Frau des Glaubens und hatte einen Blick für das ganze Königreich Gottes. Ein sehr weites Herz, eine sehr tolle Frau. ja, ihr werdet sie kennenlernen, sie ist super. Jedenfalls meine Oma, ihr Hobby war Kreuzworträtsel lösen. Und sie hatte viel Spaß daran. Und jedes Mal, wenn ich über Kreuzworträtsel nachdenke, fällt mir meine Oma ein. Deswegen wollte ich euch das einfach mal erzählen. Und ich rede heute über ein Thema, das total viel was mit Kreuzworträtsel zu tun hat, weil ich einfach erkannt habe durch das Kreuzworträtsel, das ich euch gleich verrate, Spannung steigt, dass wir einer riesengroßen Lüge aufsitzen. Okay, jetzt passt mal auf. Da gibt es in Kreuzworträtseln manchmal die Frage, unerreichbares Ziel mit 5 Buchstaben. Weiß jemand, was das ist? Jesus. Nein, Jesus ist nicht unerreichbar. Der ist ganz nahbar. Nee, ich verrat's euch. Ist es nicht schrecklich? Ein unerreichbares Ziel, ein Ziel, das man nie erreichen kann, das ist eigentlich für mich eine ganz schreckliche Vorstellung. Das ist so, wie die griechische Mythologie sich die Hölle vorstellt. Kennt ihr die Geschichte von Sisyphus? Der hat irgendwie die Götter erzürnt und wurde dann in die Hölle geschickt. Und für ihn sah die Hölle so aus, dass er immer einen schweren Felsbrocken einen steilen Berg hochschieben musste. Und immer wenn er kurz davor war, am Ziel angelangt zu sein, rollte der wieder zurück. Und das war für immer so bei ihm. Das ist richtig eklig, oder? Richtig schrecklich. Schreckliche Vorstellung, schreckliche Vorstellung. Das ist pure Folter. Und eigentlich ist es genau das, ein unerreichbares Ziel. Einem unerreichbaren Ziel hinterher zu jagen, ist komplett unsinnig und total frustrierend. Aber ich glaube, dass wir als Christen manchmal so unterwegs sind. Ganz ehrlich, also zumindest ich, ihr vielleicht seid schon weiter, möglicherweise. Aber ganz oft habe ich gemerkt, dass ich so einem unerreichbaren Ziel nachjage. Und dann ist es so mir passiert wie diesem Esel, der immer der Karotte hinterherjagt, die er nie erreichen kann. Also die ist so verlockend nah und die riecht so gut. Und er denkt einfach, wenn er nur schneller läuft und sich noch mehr anstrengt, dann wird er die Karotte erwischen. Und es wird nie passieren. Und weißt du, das ist wie der Teufel dir vorgaukelt, wie du leben musst. Was du anstreben sollst, nämlich Ideale, die völlig unerreichbar sind. Und das hält dich in Gebundenheit und Gefangenschaft. Was das konkret für Ideale sind, ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders. Aber vorneweg möchte ich schon mal verraten, du wirst nie keine Fehler mehr machen. Hier auf dieser Erde. Diesen Zustand wirst du nicht erreichen. Und wenn du diesem Zustand nachjagst, dann bist du genau in der Situation wie der arme Esel. Als ich das in der Predigt mal gehört habe, dass diese Lösung für dieses Rätsel, unerreichbares Ziel mit 5 Buchstaben Ideal heißt, das hat mich richtig erschreckt, weil irgendwie hält man doch Ideale als Christ für was Erstrebenswertes, für was Gutes, für was Frommes, für was, was man halt machen muss, oder? Irgendwie hat das so ein bisschen den Nachgeschmack. Ich glaube, keiner von uns würde spontan auf das Wort Ideal sagen, sondern das ist irgendwie positiv belegt, aber es ist eigentlich nicht positiv. Weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Zielen und Idealen. Ein Ziel, habe ich gelernt, muss die 3 M's haben. Es muss machbar sein, messbar und motivierend. Und was das genau heißt, ist, es muss realistisch umsetzbar sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Ziel vornehme, ich möchte in 2 Jahren an der Olympiade teilnehmen, muss ich euch leider sagen, es ist komplett unrealistisch. Aber wenn ich mir ein Ziel vornehme, dass ich sage, ich möchte dieses Jahr jede Woche, und zwar immer am Mittwoch von 9 bis 10 ins Fitnessstudio gehen oder von 9 bis 12, sagen wir mal, oder 11. Das ist ein realistisches Ziel, es ist machbar, das kann ich. Es muss messbar sein, das heißt, du musst es zeitlich und schriftlich festlegen können. Und es muss motivierend sein. Und das bedeutet, es darf nicht zu leicht sein und nicht zu schwer. Wenn es zu leicht ist, motiviert es dich nicht, weil dann hast du es in einer Woche schon erreicht und dann, und jetzt. Und wenn es zu schwer ist, dann ist es eben wieder ein Ideal, was du nicht erreichen kannst. Und dann jagst du wieder der Karotte nach. So, diese 3 M's sind ganz wichtig als Unterscheidungskriterium. Handelt es sich bei dem, was ich mir vorstelle oder was ich mir vornehme, um ein Ziel oder ein Ideal? Ziele sind total super, aber Ideale machen uns hart, sowohl mit uns als auch mit anderen. Das ist wie ein Maßstab, den wir anlegen, dem keiner gerecht wird, weder wir noch jemand anders. Und so ist Gott nicht. Gott verlangt nichts von dir, was ein Ideal ist. Er ist ja nicht grausam, sondern er hat eine Vision für dich, er hat Ziele für dich, aber er hat keine Ideale für dich. Und es ist super gut, sich Ziele zu setzen, weil Ziele bringen dich weiter. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich Ziele setzt für sein persönliches Leben. Dass man sich eine To-Do-Liste macht. Das sind auch Ziele, wenn man sie zeitlich festlegt oder so. Es ist auch ganz normal, dass man sich im Arbeitsplatz Ziele setzt. Dass man irgendwie... Also manchmal muss man sie auch unfreiwillig setzen, wenn der Arbeitgeber sagt, setz dir Ziele oder mach irgendwas. Also, ihr wisst schon, wie das heißt. Und schreibt es auf und dann wollen wir nächstes Jahr sehen, ob das erreicht ist. Dann kriegst du vielleicht mehr Geld oder auch nicht. Aber hast du dir schon mal Ziele gesetzt für dein geistliches Leben? oder lässt du es einfach so passieren? Und wie gesagt, Ziele sind sehr konkret, die haben die drei M's. Wenn ich zum Beispiel am 31.12. sage, nächstes Jahr möchte ich aber unbedingt mehr Sport machen, dann ist es kein Ziel, dann ist es nur ein Neujahrsvorsatz, den hältst du eh nicht durch. Aber wenn du eben das konkretisierst und sagst, immer an dem Tag, von dann bis dann, mache ich das. Dann hast du dir ein Ziel vorgenommen und wenn du es nicht schaffst, dann machst du einfach nächste Woche wieder weiter, weil du weißt, wie das Ziel aussieht. Aber was ist mit deinem geistlichen Leben? Wie soll dein geistliches Leben in 5 Jahren aussehen? Wo siehst du dich? Was ist mit 10 Jahren? Was hast du für eine Vision für dein Leben? Was hat der Herr gesagt? Wo willst du hinwachsen? Was soll gewachsen sein in deinem Leben? Was soll gestärkt worden sein? In welche Richtung möchtest du gehen? Was ist dein konkretes Ziel und was sind die ersten Schritte, die du tun könntest, um auf dieses Ziel hinzuwachsen? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir einfach auch lernen müssen, als Leib Christi in diesen Kategorien zu denken. Weil wir hier auf dieser Erde ja keine Kreuzfahrtschiff machen. Habt ihr schon gemerkt, gell? Also wir machen keine Kreuzfahrtreise auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern wir sind auf einem Schlachtschiff. Und wir sind deswegen noch hier, weil Jesus gerne eine Braut haben möchte aus allen Völkern und allen Sprachen und allen Stämmen. Sonst hätten die uns zu Jesus geführt haben, uns gleich erschießen können bei unserer Bekehrung. Wenn das Ziel gewesen wäre, dass wir errettet werden und dass wir für immer in der Gegenwart Gottes sind, dann wäre das die beste Methode, ehrlich gesagt, weil dann ist alles klar. Dann hast du auch nicht mehr die Gefahr, dass du vielleicht dich irgendwohin verrennst, vielleicht abfällst, irgendwelche bösen Sünden machst oder Leute verletzt, dann wärst du schon gut aufgehoben. Aber das ist absurd, weil jeder von uns spürt es. Natürlich ist es ein Schmarrn. Wir können nicht, wir brauchen die Leute hier auf der Erde. Gott will uns hier auf der Erde behalten, weil er mit uns zusammenarbeiten möchte. Und ich weiß nicht genau, warum er das tut, doch ich glaube, ich weiß schon. Ganz sicher nicht deswegen, damit die Dinge besser laufen. Ganz bestimmt auch nicht deswegen, damit es schneller geht oder fehlerfreier geht. Sondern ich glaube eher, dass es sich darum handelt, dass Gott so gerne sich so an dem Prozess erfreut, unseres Heranreifens und Heranwachsens. Dass er es so sehr liebt, wenn wir ihn immer besser kennenlernen und wenn wir ganz nah an seinem Herzen sind. Und es ist manchmal auch nicht so einfach, habt ihr auch schon gemerkt, gell? Das Leben ist nicht immer nur einfach. Aber der Herr ist gut. Und ich habe noch eine bessere Nachricht für dich. Der Herr ist nicht nur gut, er ist auch kein Idealist, sondern ein Realist. Und das ist eine richtig, richtig gute Botschaft. Denn einem Ideal nachzulaufen, bedeutet, dass wir die ganze Zeit wie den Stock des Treibers im Nacken haben, der du bist nicht genug, das geht noch besser, streng dich noch mehr an, aber du wirst es nie erreichen. Das sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Wir werden bitter und zynisch, hoffnungslos irgendwann, wir verlieren die Freude am Leben, und kommen auch nicht mehr so gerne in die Gegenwart Gottes, weil wir intuitiv das Gefühl haben, dass Gott nicht mit uns zufrieden ist, weil wir dieses Ideal nicht erreicht haben. Wir sind erschöpft und unser Leben ist voller Mühsal. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert Folgendes. Entweder du arrangierst dich auf irgendeinem durchschnittlichen Level und lebst dann so weiter, oder du wendest dich ab von Gott. Habe ich alles schon gesehen. Leute, die an dem Punkt nicht durchbrechen, sind irgendwann so, sind so leid, dieses komische Gottesbild zu haben und diesen Idealen nachzulaufen, die sie nie erreichen können, dass sie irgendwann sagen, mag ich nicht mehr. Oder das Allerschlimmste, was passieren kann, und es passiert leider auch sehr oft, dass Leute anfangen, ein Doppelleben zu führen. Dass sie dann irgendwie eine fromme Show abspielen, aber dann irgendwo sich ihr Leben woanders her suchen. Und das sind dann meistens keine guten Sachen, die sie noch mehr in Gefangenschaft führen. Aber einfach, weil dieses elende Leben, einem Ideal nachzulaufen, einfach so anstrengend ist. Okay, aber jetzt, wir sind ja jetzt schon bei der guten Nachricht. Gott ist gar kein Idealist, sondern Gott ist ein Realist. Und weißt du, Gott ist so ganz anders manchmal, als wir denken. Also in unseren menschlichen Kategorien sind wir ganz weit daneben, wie Gott ist. Er ist nämlich überhaupt nicht daran interessiert, dass wir ein Leben führen, das von außen irgendwie schön aussieht und fromm und christlich, sondern er ist nur und ausschließlich an unserem Herzen interessiert. Und ihr wisst es, wie er die Pharisäer angegangen hat. Ja, das war nicht gewaltfrei übrigens. Ja, wie er mit denen geredet hat und wie er sie geschimpft hat und wie er einfach gesagt hat, so nicht. Aber jeder Mensch, der mit Zerbrochenheit zu ihm kam und der ihn gesucht hat um Hilfe, dem hat er liebevoll geantwortet. Ich weiß nicht, ob du es glauben kannst, aber Jesus ist an deinem Herzen interessiert, genauso wie es gerade halt jetzt einfach ist. Und es ist okay. Es darf sein. Gott hat gar kein Problem mit unserer Unvollkommenheit. Denn dafür hat er eine Lösung gefunden und die heißt die neue Schöpfung. Gott erwartet überhaupt nicht von uns, dass wir vollkommen sind, weil er hat es einkalkuliert, dass wir es selber nicht schaffen. Und steht das ganze Neue Testament und auch das Alte rauf und runter, dass der Mensch es nicht schaffen kann, aus eigener Kraft alles richtig zu machen. Und wenn irgendein Mensch, das habe ich heute Vormittag schon mal gesagt, es geschafft hätte, alles richtig zu machen, aus eigener Kraft, hätte Jesus nicht kommen müssen. Niemals, weil dann hätte er zu Recht sagen können, schau mal her, der Reinhard hat es geschafft. Du musst dich halt jetzt mehr anstrengen. Aber der Reinhard hat es auch nicht geschafft. Der hat auch ganz dringend einen Erlöser gebraucht. Wie wir alle. Weil nach dem Sündenfall der Zustand des Menschen und so krass entfernt war von Gott und so in Feindschaft gegen Gott, dass es nicht mehr zu verbessern war. Es war nicht mehr zu heilen, es war nicht auszutreiben, es war nur eine Lösung und die heißt Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe ich, aber ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe als Mensch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und dass wir uns aufhören zu verstecken. Weil Jesus hat alles wiederhergestellt. Und du brauchst nicht mehr dich vor Gott zu verstecken. Du darfst kommen, du darfst dich zeigen, du darfst sein. Und es ist gut so. Da, wo du jetzt gerade stehst, Gott weiß es sowieso. Versteck dich nicht, zeig dich ihm. Vertrau dich ihm an, zeig dich auch den Geschwistern. Versteck dich nicht hinter einer frommen Show, sondern zeig, wie es ist, weil es gibt eine Lösung für unser Problem, und das ist das Kreuz. Und wir sind alle im gleichen Boot übrigens, ja? Es gibt niemand, der schon ein bisschen heiliger wäre als jemand anders, sondern wir sind alle die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und wir sind alle immer wieder in der Situation, dass wir im Fleisch wandeln, dass wir sündigen, das passiert uns allen. Nur sind die Sünden vielleicht ein bisschen feiner mit der Zeit, ja? Also nicht mehr die ganz groben Klötze, aber dann schaut der Herr genauer hin auf unsere Herzenshaltungen. Bist du wirklich in Liebe? Hast du geurteilt? Warst du ungeduldig? Hast du wirklich meine Kinder wertgeschätzt? Hast du dich wertgeschätzt? Darum geht es dann später mehr. Nicht mehr, was schaust du dir am Computer an oder so. Das ist irgendwann hoffentlich mal durch. Und dann geht es feiner, dann wird das Sieb feiner. Aber wir sind immer in der gleichen Situation, dass wir uns nicht selber verbessern können. Es ist nicht möglich und Gott weiß das. Und das Hüpfung, und die kann im Geist sich bewegen. Die kann das Wort Gottes einhalten. Die kann hören und mitkriegen, was hinter den Kulissen vorgeht, im Reich Gottes. Die kann die Stimme Gottes hören. Die kann in Gerechtigkeit wandeln, die kann lieben, selbst die Feinde, das kann die neue Schöpfung. Und unsere Aufgabe ist einfach nur, unseren inneren Menschen zu stärken, dass er wachsen kann, dass er stark wird und dass der Innendruck größer ist als der Außendruck. Ja, das ist ganz wichtig. Kennt ihr diese Reinräume, also habt ihr schon mal davon was gehört, ein Reinraum, das ist zum Beispiel bei der Herstellung von Platinen ganz wichtig, also von so Silly, weiß schon, Chips, Halbleiter, danke. Und zwar geht es darum, es muss ein Raum sein, da darf gar kein Staub drin sein. Der muss ganz, ganz sauber sein und deswegen ist der Luftdruck in diesem Raum größer als draußen. Das heißt, wenn jemand die Tür aufmacht, drückt die Luft raus. Und nicht rein. Und drinnen ist es staubfrei. Und wenn jemand die Tür aufmacht, dann drückt es erstmal den Staub nach hinten und dann kommt er rein mit seiner Schutzkleidung und dann hat er den Raum nicht verunreinigt. Und das ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Er möchte so stark in uns sich bewegen und leben, dass der Innendruck so groß ist, dass die ganze Finsternis wegdrückt nach außen, dass du quasi etwas verströmst, was die Atmosphäre verändert. Und das geht nicht, indem du einem Ideal nachhechelst, sondern es geht nur, indem du dich aufhältst in der Gegenwart von Jesus, indem du das Wort Gottes in dich hinein pflanzt und dich da drin bewegst. Und dann passiert es automatisch. Und das ist die gute Nachricht. Also Gott ist ein Realist und er ist kein Idealist, sondern er sieht ganz genau, wie es ausschaut hier auf der Welt. Er macht nicht die Augen zu und sagt, oh, ich schaue gar nicht hin, ich kann es gar nicht ertragen. Nee, wisst ihr, was Gott macht? Gott sitzt auf seinem Thron und lacht über die Pläne des Feindes, ganz entspannt. Er sitzt auf seinem Thron und lacht. Und wisst ihr, warum er lacht? Weil er sich kennt. Er kennt sich, er weiß, wer er ist. Er weiß, dass er souverän ist. Er weiß, dass er alle Fäden in der Hand hat. Und der Weg, dahin zu kommen, ist, Gott mehr zu kennen. Der Weg ist nie, streng dich mehr an und mach alles richtig. Wenn da noch Reste in uns sind, das muss raus, weil das wird uns zum Fallstrick. Der Weg ist immer, ich will Gott mehr erkennen. Ich muss ihn mehr sehen. Das ist auch, was Paulus betet in den apostolischen Gebeten für uns, für den Leib Christi. Öffne ihnen die Augen des Herzens. Öffne, erleuchte die Augen ihres Herzens, Herr. Erleuchte sie, dass sie mehr sehen von dir, von ihrer Berufung, von dem Reichtum des Königreiches, von den Schätzen, die da sind, von der Versorgung, dass sie mehr mitkriegen von dem, was ihnen gehört. Das ist der Weg. Versteht ihr? Ihr fragt euch vielleicht, warum reite ich so drauf rum? Weil das wisst ihr ja schon alles. Aber das sind Festungen in den Gedanken, die wir immer wieder attackieren müssen, weil es schleicht sich immer wieder ein, Und das sind noch so Reste unten drunter, die reagieren manchmal in Situationen. Was passiert in dir, wenn du einen Fehler gemacht hast? Was fühlst du dann? Wie sprichst du zu dir? Da kommen wir jetzt langsam an die Wahrheit. Ich weiß, was bei mir passiert. Mir fällt es total schwer zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also nicht, dass ich den Fehler gemacht habe, das kann ich gut zugeben, aber mir fällt es total schwer, mir selber dafür zu vergeben. Ist purer Stolz. Das Idealbild, das wir von uns haben, ist die Person, die wir gerne wären. Eine Person, die eigentlich ohne Gott auskommt, weil sie es ohne seine Hilfe schaffen kann. Lass das mal ganz nah an dich ran. Das Idealbild, das wir von uns haben, ist die Person, die wir gerne wären. Eine Person, die eigentlich ohne Gott auskommt, weil sie es ohne seine Hilfe schaffen kann. Und wisst ihr, wir wissen alle ganz viel. Und wenn ich euch jetzt einen Fragebogen geben würde über diese Sachen, ihr würdet alles richtig ankreuzen. Aber die Frage ist, was passiert bei dir, wenn du einen Fehler gemacht hast? Musst du dich sofort verteidigen? Musst du einen Schuldigen suchen, der da dran schuld ist, dass du gerade einen Fehler gemacht hast? Oder kippst du um in Selbsthass, in Selbstablehnung? Wie konnte mir das passieren? Das darf mir doch nicht passieren. Das sind die Sachen, an die Jesus hin will. Weil wir sind nicht diese Person. Dieses Idealbild von uns, das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Auch das Idealbild, das du von anderen Menschen hast, das gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und das Idealbild, das ich von mir habe, mit dem hat Gott keine Gemeinschaft, weil das existiert gar nicht. Es existiert nur in meiner Illusion. Aber das bin ich ja nicht. Gott kann nur mit echten Menschen Gemeinschaft haben. Nicht mit Illusionen. Das ist doch cool. Es passiert gerade ganz viel Befreiung. Ich höre Festungen einstürzen. Warum wollen wir eine Person sein, die selber so gut ist, dass sie eigentlich Gott gar nicht braucht? Und ich sage euch warum. Das ist unsere alte Natur, der alte Mensch, das Fleisch, das möchte gern unabhängig sein von Gott, das möchte gerne ohne Gott leben können, selber Gott sein. Das ist das, was im Garten Eden passiert ist. Darauf haben Adam und Eva reagiert und wir reagieren auch immer noch darauf, wenn die Schlange sagt, hey, du brauchst gar keinen Gott, du kannst selber Gott sein. Das ist total konform mit unserem Fleisch. Das ist irgendwie attraktiv, selber Gott sein, selber entscheiden, selber die letzte Instanz sein, die sagt, was richtig ist, was falsch ist. Selber entscheiden, selber Urteile fällen, Beurteilungen, das ist so giftig, wisst ihr das? Das ist so giftig und ich mache das die ganze Zeit und der Herr trainiert mich da drin, Menschen zu beurteilen, Menschen zu verurteilen, ist das, was der Teufel macht. Gott tut es nicht. wisse, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr treibt, nicht der Frust Gottes. Gott ist nicht frustriert mit dir. Überhaupt nicht. Null. Gott ist begeistert über dich. Und auch über mich. Halleluja. Obwohl wir gerade noch in dem Zustand sind, in dem wir heute sind. Gott sagt, ha, wow, ich sehe die ganzen Babyschritte, die du letztens gemacht hast. Ich sehe das Wachstum, ich sehe schon dein Endbild, ich sehe deinen ganzen Weg. Ich habe total Freude am Prozess. Wisst ihr, wenn man Kinder hat und Kinder erzieht, dann erwartet man nicht von einem Baby, dass es in 5 Wochen dann schon in die Schule gehen muss. Stimmt's? Und man ist nicht enttäuscht von diesem Baby, wenn es nach einem halben Jahr noch nicht laufen kann. Und man sagt dann nicht, ach, aus dir wird nichts. Sondern man freut sich über jeden kleinen Entwicklungsschritt und genießt den Prozess. Und man sagt nicht jeden Tag, oh Mann, wenn du endlich 18 bist, ich freue mich schon auf den Tag. Also wenn es gut läuft, dann sagt man das nicht. Es gibt vielleicht Tage, wo man es sagt, aber im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass das utopisch ist und dass die Entwicklung richtig gut ist und wir genießen jedes Entwicklungsstadium und freuen uns über jeden Fortschritt, stimmt's? Und so ist es auch bei Gott, wenn er uns anschaut, jubelt er über jeden Fortschritt, über jedes Wachstum und er hat total eine Mission für dein Leben und für meins und total Glauben, dass sein Wort und sein Geist das mit uns schaffen. Aber er hat überhaupt keinen Glauben dran, dass dein sich zusammenreißen und alles richtig machen wollen irgendwas bewirken könnte. Außer, dass du frustriert bist und dich selber nicht mehr magst. Und vielleicht auch Gott nicht mehr magst, weil du denkst, Gott erwartet das von dir. Das Ideal ist der unbarmherzige Stock des Treibers, der uns antreibt, dem Unerreichbaren nachzujagen. Und warum machen wir sowas Verrücktes? Weil da ein Perfektionismus in uns ist, eine Leistungsmentalität, unsere inneren Ankläger, vielleicht die Stimme von irgendwelchen Lehrern, die du noch hörst, wenn du was falsch gemacht hast oder wenn dir was Peinliches passiert ist oder von deinen Eltern oder von was weiß ich. Vielleicht deine eigene Stimme, die sagt, das darfst du nicht. Du darfst nicht schwach sein, du darfst keine Fehler machen. Lass uns das total aushebeln. Eigentlich würde das ja bedeuten, dass wir sagen, dass Gott einen Fehler gemacht hat, als er uns so gemacht hat und nicht anders. Und damit sagen wir dann letztlich wieder, dass Gott nicht gut ist. Aber ich sage es nochmal, Gott genießt den Prozess. Gott genießt deinen Prozess. Schon heute, nicht erst in 5 Jahren, wenn du dann schon ein bisschen heiliger noch bist in deinen Augen. Gott beurteilt Sachen sowieso ganz anders als wir. Das ist total cool. Wisst ihr, bei Petrus hat ihn das nicht qualifiziert, dass er gesagt hat, Herr, ich werde mit dir sogar für dich sterben und du bist der Christus. Und das war nicht seine Qualifikation. Jesus wusste, dass er ihn verraten wird. Und seine Qualifikation war dann, als er total zerbrochen über sich selber und desillusioniert, ist übrigens was ganz, ganz Gutes. Desillusioniert zu sein, weil Illusionen wollen wir loswerden. Als er dann Jesus wieder begegnet ist nach der Auferstehung von Jesus, da war die einzige Qualifikationsfrage die, Petrus, liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Und das hat Jesus genügt. Jesus hat gesagt, super, genau das wollte ich hören. Ich weiß es auch, aber ich wollte es aus deinem Munde hören. Dich kann ich jetzt gebrauchen. Ich glaube, das hat Petrus total qualifiziert, dieses Scheitern, dass er nicht mehr gedacht hat, er ist der tolle Hecht und Jesus total froh sein kann, dass er ihn hat, sondern dass er gesehen hat, dass in ihm gar nichts ist, was brauchbar ist, sondern dass alles durch Gnade vom Herrn kommt. Und das qualifiziert uns. Gott sagt, es ist gut, wie du bist. Es ist gut, dass du bist. Gott sagt nicht, es ist alles gut, was du tust, okay? Aber das ist für Gott gar kein Problem, das auseinanderzuhalten. Es ist gut, wie du bist. Du bist als ganze Person geliebt und angenommen und du darfst Fehler machen, du darfst lernen, du darfst wachsen und reifen und Gott freut sich an dir. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir selber auch Ja dazu sagen und dass wir uns das auch zugestehen. Wir machen nachher noch ein bisschen eine Gebetszeit, wo wir dann nochmal das Ganze dem Herrn wieder ablegen und geben oder so, aber ich will es einfach jetzt nochmal ganz aufrollen. Gott hat von dir und deshalb ist Gott auch nicht enttäuscht von dir, wenn du mal scheiterst. Das ist doch so befreiend. Gott hat kein Idealbild von dir. Er sieht dich komplett realistisch, so wie du bist. Und deswegen ist er auch nie schockiert oder enttäuscht. Nie. Er weiß es sowieso schon. Das ist eigentlich total cool. Also, ja, da gibt es ja dieses Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's weiter ungeniert. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, der Ruf ist ruiniert. Also du bist nicht perfekt. Halleluja. Sag mal, ich bin nicht perfekt. Halleluja. Ja, und Gott will es auch nicht, dass du perfekt bist, weil du bist halt nicht perfekt. Und deswegen brauchst du auch nicht so tun, als ob du perfekt wärst. Gott ist völlig realistisch. Er sieht den Ist-Zustand. Und du musst nicht mehr versuchen, etwas zu sein, was du nicht bist. Du darfst zu deinen Fehlern stehen und musst sie nicht schönreden. Und das, glaube ich, haben wir schon ganz gut gelernt, anderen Menschen gegenüber. Mir geht es eigentlich mehr darum, was ist mit meinem Selbstbild? Was erlaube ich mir? Also ich meine, wie soll ich sagen, es geht hier nicht darum, dass ich euch sage, jetzt macht's halt einfach Fehler, ist schon okay, sondern es geht darum, dass du einfach diese Demut dann lernst, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du einfach dir selber erlaubst, dass du einfach nicht vollkommen bist und dass du ganz realistisch dich selber auch anschaust. Und trotzdem mit erhobenem Haupt als die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus vor den Thron der Gnade kommst und alles dir von Gott schenken lässt. Ich finde es so schön in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Wo der Sohn zurückkommt vom Schweinestall mit dem ganzen Duft noch vom Schweinestall an sich. Und der Vater umarmt ihn und zieht ihm ein anderes schönes Gewand an und steckt ihm den Siegelring wieder an den Finger, setzt ihn wieder ein in Amt und Würden. Und er sagt nicht, ich bin enttäuscht von dir. Ich habe es dir gleich gesagt. Er sagt auch nicht, du musst dich erst bewähren, damit ich dir wieder vertrauen kann. Sondern er setzt ihn sofort wieder ein in seine Position als Sohn. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Du fällst nicht aus der Position des Sohnes oder der Tochter, wenn du gesündigt hast. Ich meine, wie komisch wäre das, wenn ich zu meinem Kind sagen würde, boah, du hast mich jetzt voll angelogen, jetzt bist du nicht mehr mein Sohn. Also, der Status geht nicht weg. Die Liebe ist immer da, aber dann braucht es eben eine Reinigung. Und dann braucht es auch dieses Zugeben, wow, da stehe ich halt noch. Wisst ihr, manchmal habe ich Gott schon gefragt, wenn ich so auf mein Leben zurückgeschaut habe, wo ich an bestimmten Dinge, an bestimmten Wegkreuzungen falsch abgebogen bin und ich habe zu ihm gesagt, Herr, hättest du nicht irgendwie verhindern können, dass ich damals falsch abgebogen bin? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Elke, ich habe es versucht, aber bei dir war halt damals nicht mehr drin. dann habe ich gesagt, stimmt, Herr. Und es ist total okay. Weißt du, das ist einfach voll okay. Der Herr weiß, wie er mit uns geht und wie er uns führt. Und der Herr erwartet nicht, dass du irgendwie ein Superhero bist oder ein Supermensch, oder, sondern du darfst einfach ganz zerbrochen, normal und fehlerhaft sein, weil er ist perfekt und nicht fehlerhaft. Und er nimmt dich in sein Reich, er bekleidet dich mit seiner Gerechtigkeit, er trainiert dich, er hilft dir wieder auf, wenn du gefallen bist. Und lass uns lernen, so demütig mit unserem Versagen umzugehen, dass wir einfach dazu stehen können und dass wir uns das selber auch vergeben können. Also es ist ja nie darum gegangen, dass wir alles richtig machen müssen. Und das bedeutet auch, dass ich an dieser Stelle nochmal ganz stark betonen möchte, dass die Bibel keine To-Do-Liste ist. Die Bibel ist nicht ein Buch, in dem steht, was du alles machen sollst und was du alles nicht machen sollst. Sondern die Bibel ist das lebendige und wirksame Wort Gottes, das in sich Schöpferkraft hat, Leben hat, die DNA Gottes hat und es hervorbringt, was es aussagt. Und dieses lebendige Wort ist eine Tür zu geistlichen Vorratskammern. Das heißt, wenn du irgendwo in der Bibel etwas liest, was dich anspringt und du auf dem Appellohr hörst, aha, das muss ich alles machen und das darf ich alles nicht machen, dann möchte ich, dass du in Zukunft innehältst und sagst, stopp, das kann gar nicht sein. Sondern wenn da zum Beispiel steht in der Bergpredigt, übrigens die Bergpredigt ist was kein Mensch umsetzen kann. Hast du schon mal versucht, die Bergpredigt umzusetzen? Tu es bitte nicht mehr. Du musst sie nicht umsetzen. Was du machen kannst, ist, du benutzt das Wort als eine Tür in einen geistlichen Vorratsraum. Wenn du einen Feind hast, den du lieben sollst, hallo, ich habe keine Feindesliebe von mir aus. Aber der Herr hat einen ganzen Vorratsraum voller Feindesliebe und noch mehr. Und wenn es ausgeht, dann tut er wieder neue ins Regal. Und dann gehst du da rein und holst dir die Feindesliebe. Der Herr erwartet nicht von dir, dass du Feindesliebe hast. Der Herr würde niemals von dir erwarten, dass du etwas Übernatürliches aus menschlicher Kraft hervorbringst. Ich meine, der Herr würde sowas von dir nie erwarten, der ist doch schlau. Sondern der Herr sagt, hey, alles, was ich habe, gehört dir. Komm, tritt ein in das Wort Gottes und hol dir das von mir. Empfange alles von mir. Das ist eigentlich unser Lebensstil, auf Kommen des Königs leben. Und zwar 100%. Und da bleibt kein Platz mehr für Ruhm für uns selber. Das gibt's halt nicht mehr. Das musst du halt auf den Altar legen. Wir können uns selber nicht mehr rühmen. Aber alles, was in uns hervorkommt an Übernatürlichem und an Gutem, das kommt von Gott, das ist seine Gnade. Das ist das, was er uns gibt. Und deswegen möchte ich dir nochmal sagen, bitte versuch nicht mehr das Wort Gottes umzusetzen. Okay? Versprich mir das. Schau mal her. Unsere Esther Baumann sagt immer, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er gesprochen, stimmt's? Er hat gesprochen und dann wurde das. Er hat zum Beispiel gesagt, es werde Licht. Und als er gesagt hat, es werde Licht, war es nicht so, dass die Materie, die ganzen Elektronen und die ganzen Teilchen und Zeug, irgendwie in Panik ausgebrochen sind und zueinander gesagt haben, Gott hat gesagt, es werde Licht. Wie soll denn das gehen? Wie sollen wir das denn umsetzen? Ich habe noch nie Licht gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Warst du schon mal Licht? Was der wieder von uns erwartet? So ist es nicht gewesen. Stimmt's? Sondern da waren halt plötzlich eine Sonne und Sterne und alles mögliche, und dann war halt Licht. Und wieso glaubst du dann, dass es bei dir anders ist und dass du übernatürliche Dinge selber aus eigener Kraft hervorbringen musst? Was du machen sollst, ist, so wie Maria, die Mutter des Herrn, zu dem Engel gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Hier bin ich, ich sage ja, mir geschehe nach deinem Wort. Was du tun musst, ist, dass du das Wort Gottes liest und sprichst und singst und proklamierst und malst und tanzt und was weiß ich alles. Das muss in dir wohnen, das musst du in dein Herz pflanzen, das musst du, damit musst du leben, davon musst du dich ernähren jeden Tag. Das muss ganz, ganz, ganz reichlich in dir wohnen. Weil ohne das Wort gibt es auch keine schöpferische Kraft, die diese übernatürlichen Dinge in dir hervorbringt. Aber es ist immer ganz wichtig, dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist und was Gottes Aufgabe ist. Also nächstes Mal, wenn du in der Bibel etwas findest, was dir vorkommt wie eine To-Do-Liste, dann möchte ich, dass du kurz stoppst und sagst, ah, Moment mal, das kann ja gar keine To-Do-Liste sein, sondern das sind geistliche Räume von Versorgung, da gehe ich jetzt rein und das hole ich mir jetzt. Das empfange ich einfach vom Herrn. Wie geht denn empfangen? Das ist ganz einfach. Hast du schon mal Geburtstag gehabt? Hat dir schon mal jemand ein Geschenk geschenkt? Wie geht es? Ja? Und Danke sagen. Genau, ganz einfach. Du lässt dir was geben, du nimmst es in Empfang und sagst Danke. Und so geht es auch bei Gott. Ganz einfach. Du empfängst es. Und weißt du was? Ob du das empfangen hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht, nein nicht, sondern sagt dir nicht dein Gefühl. Sagt dir nicht dein Gefühl. Das weiß es nicht. Dein Gefühl kann es nicht abbilden. Ob du das empfangen hast oder nicht, sagt dir das Wort Danke. Mit dem Wort Danke bezeugst du, ich habe etwas empfangen, danke Herr. Und das nennt die Bibel Glauben. Ganz einfach. Wir machen es oft so kompliziert, aber das kommt einfach nur, weil wir immer Gott spielen wollen. Und das müssen wir nicht. Das ist viel zu schwer. Weihnachten hat mich das wieder total berührt. Da habe ich richtig, wow, immer wieder könnte ich darüber weinen, wo es heißt im Jesaja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Auf seiner Schulter. Meine Schultern sind dafür nicht geeignet. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und in dem Wort ist die Kraft, nicht in dir. Das musst du wissen. In dem Wort ist die Kraft. Nicht in deiner Anstrengung, nicht in deinem Wollen, dich zu verbessern, da ist null Kraft, da ist nur Frustrationspotenzial. In dem Wort ist die Kraft. In dem Wort ist die schöpferische Kraft, die alles in uns hervorbringt, was dieses Wort in sich trägt. Das Wort ist ein Same. Und ich habe das heute schon mal gesagt, aber wenn du einen Apfel isst und die Kerne dann da drin anschaust, dieser kleine Apfelkern hat die Kraft, einen ganzen Apfelbaum hervorzubringen. Weil die ganze DNA des Apfelbaums ist in dem Kern. Die ganze DNA Gottes ist in seinem Wort und es bringt das in dir hervor, was Gott, zu was Gott es ausgesendet hat. Und du sagst, ich empfange das, mir geschehe nach deinem Wort. Okay? Seid ihr damit einverstanden, oder? Seid so schockiert jetzt, gell? Nö, der Reinhard nicht. Aber ihr seid so still irgendwie. Gut, ihr hört zu, alles gut. Okay. Also denk immer dran, wenn du in Versuchung kommst, das Wort Gottes umsetzen zu wollen, dann denk an diese Geschichte mit dem Licht, ja? Und dann merkst du, wie unsinnig das ist, weil das ist nicht deine Verantwortung, die Kraft ist in dem Wort. Okay. Ich glaube, dass unser Problem ganz oft das ist, dass wir eben uns schwer tun damit, dass wir gar nicht mithelfen können, uns zu verbessern oder uns zu erlösen. Also da gibt es gar nichts, was wir uns irgendwie, wessen wir uns rühmen könnten und auf die Fahne schreiben. Es hat halt alles Jesus gemacht und wir dürfen alles als geschenkt annehmen und es fällt uns manchmal richtig schwer. Gerade wenn es um Gerechtigkeit geht. Weil eigentlich wollen wir gerne der Kapitulation vor dem Kreuz ausweichen und unsere Insolvenz verschleiern, unsere geistliche. Also da ist immer so ein Hang in uns, das zu machen und hoffen, vielleicht gibt es doch noch irgendeinen Weg um das Kreuz herum. Es ist wirklich notwendig, alles Selbstgemachte in den Tod zu geben. Und wenn ich euch diese Frage stelle, dann würde jeder von euch sagen, ja. Aber die Frage ist, haben wir es wirklich verinnerlicht? Aber je schneller wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich eine Bankrotterklärung abgeben vor dem Kreuz und sagen, okay, Herr, ich gebe es zu, ich habe es nicht drauf, aber du hast es drauf. Ich lege dir all meinen Schrott hin und meine eigenen Versuche und ich empfange jetzt alles von dir, desto besser für uns. Und wisst ihr was, je mehr wir diese Idealvorstellungen von uns selber loswerden und auch die Idealvorstellungen vom Leben, desto echter sind wir, desto authentischer sind wir, desto nahbarer sind wir. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott sich offenbart? Gott liebt es, sich zu offenbaren. Er beschreibt sich mit diversen Namen in seinem Wort. Er erklärt sich, er demonstriert, wie er ist. Und der Teufel macht es nicht. Der lügt und verschleiert. Der arbeitet mit Nebelmaschinen und versucht, sich zu verstecken. Ja? Der versucht immer zu täuschen und Gott ist 100% beziehungsfähig und der Teufel null. Spannend, oder? Beziehungsfähig zu sein hat ganz viel damit zu tun, dass ich frei bin von Idealbildern, die ich von mir selber habe und einfach dazu stehe, zu dem, was ist. Jesus ist der starke Erlöser, der gekommen ist, um verlorene, zerbrochene Menschen von Sünde zu reinigen und ihre Herzen zu heilen. Er hat gesagt in Lukas 5, Vers 31, nicht für die Gesunden bin ich gekommen, sondern für die Kranken. Und das Problem ist nur, dass wir uns für die Gesunden halten und nicht erkennen, dass es nur Kranke gibt, die Heilung brauchen für Körper, Seele und Geist. Es gibt einfach keine Menschen, die Jesus nicht dringend brauchen. Und es ist so befreiend, das zu wissen. Den Idealzustand gibt es auf dieser Seite der Ewigkeit nicht. Und jetzt sagen wir ganz laut Halleluja. Das ist nämlich super, weil das, also je realistischer wir sind, desto einfacher wird unser Leben. Ganz ehrlich, es gibt keinen idealen Ehepartner. Es gibt keine ideale Gemeinde, keinen idealen Leiter, keinen idealen Chef, keine idealen Freunde, keine idealen Kinder. Es gibt nur ganz normale, zerbrochene und dringend der Erlösung bedürfende Menschen. Und das ist auch gut so, weil weißt du, was sonst passieren würde? Wir würden uns gegenseitig anbeten und voneinander leben wollen. Und das ist ausgeschlossen, dass wir uns gegenseitig auf den Thron setzen, einander beweihräuchern und nicht Gott Denn so wie es ist, bleibt immer ganz viel Gelegenheit für Gnade und für Demut und Gerechtigkeit von Gott zu empfangen und alles andere auch, weil wir in dieser unperfekten Welt mit uns unperfekten Menschen einen Gott ganz dringend brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass ein sehr hoher Anteil unserer zerbrochenen Beziehungen in den Familien, in den Gemeinden daher kommt, dass wir in diese Falle getappt sind und einander auf den Thron gesetzt haben, nämlich das Idealbild des anderen, das wir haben, das gar nicht existiert. Und wenn dann die Realität einsetzt, dann ist die Liebe nicht mehr da und dann wird es schwierig. Dann bleibt nur noch Enttäuschung und Bitterkeit übrig. Das ist, glaube ich, auch in vielen Ehen das Problem. Aber unser Leben auf dieser Seite der Ewigkeit ist und bleibt unvollkommen. Und das ist gar nicht so leicht auszuhalten, weil eigentlich sind wir für ein Paradies geschaffen. Und der Herr möchte auch, dass wir bei ihm Fülle von Freude haben. Er möchte nicht, dass wir ständig leiden oder so, aber er ist eben realistisch. Und die Frage ist für uns, sind wir versöhnt mit dem Hier und Jetzt? Weil normalerweise fällt es uns unheimlich schwer, glücklich zu sein und Leben zu haben in Situationen, wo die äußeren Umstände nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Dann gehen so Gedanken los, ja, wenn das und das so wäre, dann könnte ich glücklich sein. Aber ich sage dir eins, du könntest dann auch nicht glücklich sein. Kennst du das Märchen vom Fischer und seiner Frau? Das ist genau das Problem. Es reicht dann immer nicht aus. Es könnte immer noch besser sein. Und das ist eben der falsche Weg. Und die Lösung ist, nichts Äußeres darf unser Herz bestimmen, sonst machen wir uns abhängig von den Umständen. Nichts Äußeres darf dein Herz bestimmen, nur der Herr allein. Da ist deine Sicherheit, da ist deine Kontinuität, das ist der Anker. Jesus ist der Fels der Zeiten, der sich nie verändert, der immer derselbe ist. Aber alles andere ist dem Wandel unterworfen und es wird immer so sein, dass irgendwas nicht ganz passt, solange du hier auf dieser Seite der Ewigkeit bist. Und lass uns Menschen werden, die sich nicht mehr abhängig machen von dem Außen, sondern die von innen nach außen leben. Denn es wird nie der Tag kommen, wo alle deine äußeren Umstände ideal sind. Es wird nie der Tag kommen, wo deine Wohnung komplett sauber ist. Hast du schon mal gemerkt, du hast gerade Staub gesaugt, dann läuft die Katze wieder rein, dann kannst du gleich wieder anfangen. Es hat sich jeden Tag neuer Müll angesammelt. Es wird nie der Tag kommen, ich sag's dir einfach ehrlich, wie es ist, an dem alle E-Mails beantwortet sind. Es wird nie der Tag kommen, wo du alle Probleme gelöst hast, weil sobald du alle Probleme gelöst hast, kommen gleich wieder ganz viele neue. Und das ist auch nicht, was Jesus uns verheißen hat. Jesus hat nicht verheißen, dass wir mit unserem Lebensschiff immer in ruhigen Gewässern segeln und dass es immer wunderbar happy-clappy ist. Aber er hat verheißen, dass er immer da ist, mitten im Sturm. Und dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass in seiner Gegenwart Fülle von Freude ist, mitten im Sturm. So der Lösungsansatz Gottes kommt nie über die Änderung der äußeren sichtbaren Umstände. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nicht Gottes Weltbild. Der Lösungsansatz Gottes kommt nie über die Veränderung der sichtbaren Umstände. Das gefällt uns nicht so gut, gell? Wir würden lieber immer gleich die Umstände gern anders haben. Aber die Lösung Gottes kommt immer aus seinem unsichtbaren Reich, das die Nöte dieser sichtbaren Welt überwinden kann. Und hier Das ist total anders als in der Welt. Also es ist meistens so, hast du vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt, dass du irgendwie gedacht hast, wenn das und das sich nicht ändert, das halte ich nicht mehr aus. Und es ändert sich nicht, es bleibt so. Solange bist du einfach so versöhnt bist damit und so erfüllt bist vom Herrn und so frei geworden bist von diesen äußeren Dingen, dass es dir egal ist. Also nicht in dem Sinn von, ich habe resigniert, sondern dass du damit leben kannst und dass du glücklich sein kannst und dass du wirklich echtes Leben hast trotzdem. Ja, das Leben hier auf der sichtbaren Erde wird nie perfekt sein, aber das Königreich Gottes soll da in diese unperfekte Welt hineinbrechen und das ist total übernatürlich. Und vergiss nicht, dass das Reich Gottes die Dimension ist, in der alles nur in der Kraft Gottes funktioniert. Da leben wir 100% auf Kosten des Königs und das ist der Bereich, in dem die Wunder normal sind. Und ich habe heute Vormittag das schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, dir geht es vielleicht auch so wie mir. Ich finde Wunder schon toll, aber manchmal will ich eigentlich keins brauchen müssen. Oder? Aber das ist nicht realistisch, das ist idealistisch. Realistisch ist, du wirst in viele Situationen kommen, wo du Wunder brauchst. Und auch total realistisch ist, der Herr hat keinen Mangel an Wundern. Der kann Wunder machen ohne Ende. Und ihm ist nichts unmöglich. Und durch diese Situationen, wo du Wunder brauchst, das sind die kostbaren Situationen, wo du ihn kennenlernst. Und wo etwas in dich eingebaut wird, was dir niemand mehr nehmen kann. Deswegen heiße das willkommen. Ich finde es immer so cool, wie David, der Hirtenjunge, kam mit der Brotzeit in der Tasche für seine Brüder, die gerade Wehrdienst hatten und komischerweise waren gerade die Philister wieder da und mit ihrem Goliath und die Situation war die, die Philister wollten keine Schlacht zwischen den zwei Armeen, sondern sie wollten einen Einzelkampf zwischen ihrem Champion, dem Goliath, der relativ groß war und stark, und irgendeinem einzelnen Soldaten von Israel. Und alle wussten, sie wären im Einzelkampf dem Goliath unterlegen. Und sie sind alle in Angst und Schrecken versetzt worden. Nur David nicht. David sah eine Chance für eine Beförderung, für eine Belohnung. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen nächsten Goliath als eine Chance für eine Belohnung siehst. Seine Frage war, welche Belohnung kriege ich, wenn ich den Riesen töte? Das ist doch mal eine Haltung, yes! Und wisst ihr warum? Nicht, weil der David irgendwie total übergeschnappt war, sondern er hat gesagt, hey, das ist doch nur ein unbeschnittener Philister. Und das bedeutet, der Mann hat keine Vorhaut mehr, ne? Und das bedeutet, er ist im Bund mit Gott, David. Goliath nicht, der war unbeschnitten. Und er wusste, was der Bund mit Gott für eine Power hat und er hatte keine Angst vor Goliath. Und du bist auch im Bund mit Gott, du bist auch beschnitten am Herzen zum Glück. Aber der Bund ist stärker. Und jeder Goliath muss fallen, der hat einfach keine Chance. Wir sind in genau der gleichen Situation wie David. Wir sind auch im Bund mit Gott. Wir sind sogar noch besser, weil wir sind schon komplett erlöst. David hatte ja nur so eine Vorschau von dem, was möglich war. Aber wir sind ja schon eine neue Schöpfung. Und wir sind ja schon versetzt ins Königreich Gottes. Wir leben ja gar nicht mehr nur auf dieser sichtbaren Erde. Wir haben die ganzen Ressourcen des Königreichs jederzeit zur Verfügung. Kein Goliath dieser Welt hat eine Chance gegen uns. Aber nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Und seinem Königreich. Ja, also, du lebst im Reich Gottes und das ist der Bereich, wo die Wunder normal sind. Die Monika Flach hat in ihrem Wohnzimmer so ein Schild stehen, da steht drauf: Be realistic. Sei realistisch, glaub an Wunder. Der Glaube an Jesus Christus und an sein unsichtbares Reich wird diese sichtbare Welt überwinden. Und so sieht Gottes Weltbild aus. Um auf Gottes Art und auf seine Kosten zu leben, ist es gar nicht notwendig, dass die Umstände ideal sind oder dass wir ideal sind. Das ist völlig nicht notwendig, weil Gott ist ideal und er kommt mit der Kraft seines Königreiches rein in unsere unperfekte Welt. Und jetzt wollen wir noch ein paar Lügen anschauen, die wir glauben über die Welt. Das Leben sollte leicht sein. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du gedacht hast, eigentlich sollte das Leben leicht sein? Ich schon. Also jetzt wird es langsam besser, weil ich jetzt auch schon irgendwie mehr geistliche Muskeln habe, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Es wird wirklich leichter. Also ganz ehrlich, es wird leichter mit der Zeit. Je mehr man den Herrn kennt und je mehr man liebt Gott und die Menschen, desto mehr Autorität hat man auch gegen Finsternis und kann Sachen dann schneller weghauen. Es wird wirklich leichter, aber trotzdem werden immer wieder Sachen kommen, die nicht spaßig sind und die schwer sind und die wir überwinden müssen. Irgendein Goliath kommt bestimmt daher. Zweite Lüge, also es ist keine vollständige Liste, aber einfach mal so ein paar Ideen. Menschen dürfen meinen Willen nicht durchkreuzen, sonst kann ich nicht glücklich sein. Also, wir haben keine Kontrolle über Menschen, wir haben keine Macht über Menschen, keine Herrschaft über Menschen. Sondern alle Menschen haben ihren freien Willen und wie sie sich entscheiden, wissen wir nicht und wir können auch nichts dran ändern, wir dürfen es auch nicht. Und ist auch nicht so wichtig, weil nichts Äußeres soll unser Herz bestimmen, sondern der Herr soll unser Herz bestimmen. Und mich hat es immer so berührt, dieses Buch zu lesen von Corrie ten Boom, Die Zuflucht. Da beschreibt sie auch ihre Schwester Betsy, von der sie ganz viel gelernt hat. Betsy hat leider das KZ nicht überlebt, aber ihr Vorbild hat Corrie ten Boom dann dazu angehalten, dass sie danach das Evangelium verkündigt hat für den Rest ihres Lebens. Und Betsy hat es geschafft, mitten im KZ, mitten in dieser Hölle, glücklich zu sein. Und dem Herrn zu begegnen und erfüllt zu sein und Schönheit zu sehen. Die hat sich erfreut, wenn durch das Fenster ein bisschen Sonne reinkam. Sie hat irgendwie, Corrie hat gesagt, sie hat diese Arbeitskleidung, die sie da hatten, irgendwie so arrangiert an der Wand, dass es irgendwie schön aussah und hat irgendwo ein Gänseblümchen gefunden, hat es irgendwie da in diesem schrecklichen Raum, wo sie schlafen mussten, arrangiert. Also irgendwie hat sie es geschafft, Schönheit zu sehen und hatte ganz, ganz innige Gemeinschaft mit dem Herrn jeden Tag. Und es ist möglich und ich glaube, dass wir lernen müssen, solche Menschen zu sein, die unabhängig von äußeren Umständen Leben haben, weil sie ganz nah am Herzen Gottes sind und weil sie frei geworden sind davon, dass alles so sein muss, wie sie das möchten, dass sie trotzdem Leben haben können. Lüge Nummer 3, ich sollte fehlerfrei sein, da haben wir vorher schon was drüber gesagt. Das ist nicht realistisch. Du wirst nicht fehlerfrei sein und das weißt du auch. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht daran festhalten, sondern uns einfach beugen darunter, dass wir fehlerhaft sind, aber Gott perfekt ist und dass es ausreicht, dass er perfekt ist. Und die letzte: Das Leben sollte Spaß machen. Jesus hat tatsächlich gesagt, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben, und zwar in Fülle. Johannes 10, Vers 10 und im Psalm 16 heißt es, dass in der Gegenwart Gottes Fülle von Freude ist. Und das Reich Gottes ist auch voller Freude. Und in diesem Leben auf der Erde ist uns verheißen, dass wir inmitten von Situationen, die gar nicht spaßig sind, Freude aus der unsichtbaren Welt holen können, uns an diesen gedeckten Tisch setzen von Psalm 23 und uns laben. Hier kann das Herz sich laben und baden, weil der Herr da ist. Und dann können wir überall in jeden Umständen leben und glücklich sein. Dann sind wir wirklich frei. Weißt du, wir sind nicht frei, wenn äußere Umstände diktieren, wie wir uns fühlen. Wenn äußere Umstände diktieren, ob wir glücklich sind, ob wir Leben haben oder nicht. Und ich sage euch, Jesus hat alles getan, damit wir überall und in allen Umständen Leben haben können. Und ich glaube, der Herr will uns trainieren, gerade auch in dieser Zeit, solche Menschen zu sein, die frei sind, die du überall hinschicken kannst, die in allen Umständen glücklich sind, voller Glauben, voller Kraft, weil sie so nah sind am Herzen Gottes. Teresa von Avila hat gesagt, Gott ist auch zwischen den Töpfen und Pfannen. Das finde ich so schön. Und es ist so wahr. Es gibt keine Trennung mehr für uns zwischen geistlichen Handlungen und profanen Alltagssachen. Das ist alles heilig, weil wir immer im Königreich Gottes sind, weil wir immer die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus, weil wir immer heilig sind und weil Jesus immer da ist. Und es gibt eben diese Trennung für uns nicht mehr. Wir leben nicht in zwei Welten abwechselnd, sondern immer gleichzeitig. Auf der sichtbaren Welt und im Königreich Gottes. Und gleichzeitig ist dann auch die ganze Versorgung da. Wir leben in zwei Welten gleichzeitig. Wir sitzen mit Christus an himmlischen Orten und sind gleichzeitig im Büro oder in der Küche oder im Supermarkt oder sonst wo. Weil der Herr ist immer da und du nimmst das Königreich mit, wohin du auch hingehst. Und du hast immer Anschluss an alle Versorgung. Und es ist so wichtig, dass wir da uns da drin trainieren. Und das muss man sich immer wieder herholen und sich da drin positionieren. Und das macht man, indem man spricht, indem man das einfach ausspricht, indem man es proklamiert und sagt, danke Herr, ich bin nicht allein. Ich bin nie mehr allein. Du bist immer da. Jesus, der Messias, ist gekommen, er hat den Stock des Treibers zerbrochen und er hat die schwere Last des Lebens aus eigener Kraft von unseren Schultern genommen. Und deswegen möchte ich jetzt gern mit euch noch beten, dass wir diese falschen Ideale von uns selbst und vom Leben einfach jetzt zusammen auf den Altar legen und es in den Tod geben. Und dass wir Ja sagen zu uns, wie wir wirklich sind und zur Welt, wie sie wirklich ist, weil Gott sagt Ja zu uns und auch zu dieser Welt, wie sie wirklich ist. Und er hat eine Lösung für jedes Problem. Willkommen in der Realität. Tod der Illusion, Tod den Idealvorstellungen. Seid ihr dabei? Dann lass uns doch mal aufstehen und nochmal dafür beten. Wenn es okay ist für euch, würde ich einfach was vorbeten. Ihr könnt das zu eurem Gebet dann machen und nachsprechen. Ist okay? Gut. Ihr müsst auch nicht. Aber ihr dürft. Danke, Vater, dass du ein Realist bist. Du sagst total Ja zu mir. Du sagst Ja zu dieser unperfekten Welt. Und ich lege jetzt das Idealbild, das ich von mir habe, unter das Kreuz. alle Idealvorstellungen von der Welt lege ich auch unter das Kreuz. Und ich gebe das in den Tod. Und ich sage auch Ja zu mir. Zu meinem unperfekten Zustand. Und zu dem unperfekten Zustand der Welt. Ich danke dir, dass ich nie mehr allein bin. Ich lebe mit dir im Königreich. Und ich bin versorgt mit allen Ressourcen deines Königreiches. Ich darf 100% auf deine Kosten leben. Und ich darf alles von dir geschenkt annehmen. Und ich gebe mir selber jetzt auch Gnade, so wie du mir Gnade gibst. Und ich gebe allen anderen Menschen auch Gnade. Und ich danke dir, dass du gekommen bist mit deinem unsichtbaren Königreich, um diese Welt zu überwinden. Jeden Umstand, alles Äußere, hast du überwunden. Für mich gibt es Freude in Fülle, in deiner Gegenwart und Wonne zu deiner Rechten. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Amen. Danke euch.
Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Bis morgen. Ciao.